Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Michael Evers zum Thema Disaster Nursing. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Wissensgebiet Pflegewissenschaft und Podcast dazu. Ich habe mir heute auch wieder einen Gast eingeladen und wir wollen heute über das Thema Disaster Nursing sprechen und uns erklären lassen, was das genau bedeutet und ja, wie man sich das konkret vorstellen muss in der Praxis und auch vielleicht die Frage beantworten, brauchen wir das oder gibt es sowas schon? Und ja, ich bin wie immer dein Gastgeber, Markus Hübbela, habe hier an der Hochschule für Gesundheit in Bochum eine Professur für klinische Pflegeforschung und freue mich, wie ich ja schon sagte, dass du eingeschaltet hast. Ja, dann würde ich unseren Studiogast natürlich bitten, sich nochmal kurz vorzustellen. Herr Professor Evers, erzählen Sie uns doch nochmal zwei, drei Worte zu sich selbst.
Ja, Michael Evers, ich bin Direktor des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Charité Universitätsmedizin Berlin, das mittlerweile schon seit 15 Jahren. Und zuvor war ich Professor in München für patientenorientiertes Management in der Gesundheitsversorgung, von Haus aus Gesundheits- und Pflegewissenschaftler. Meine Karriere vor vielen, vielen Jahren in der AIDS-Krankenversorgung begonnen und beschäftige mich hier bei uns am Institut überwiegend mit Fragen der Versorgung von schwerkranken Menschen, zuletzt intensiv mit Patienten mit Technikabhängigkeit, dauerbeatmungspflichtigen Patienten. Und gleichzeitig immer mit der Frage der Spezialisierung und Qualifizierung, auch Akademisierung der Pflege und auch der Therapieberufe.
Ja, herzlichen Dank, Herr Evers. Dann lassen Sie doch einsteigen. Können Sie uns erklären, was Disaster Nursing, ein Begriff, der wahrscheinlich noch nicht allen etwas sagt, konkret bedeutet? Was ist das?
Ja, übersetzen wir es vielleicht einfach mal. Disaster Nursing heißt auf Deutsch Katastrophenpflege. Bezieht sich darauf, welche Rolle und welchen Auftrag die Pflege als Heilberuf im Zusammenhang mit Notfällen, Krisen und Katastrophen wahrzunehmen hat und wie sie sich auf diese Rollen vorbereiten kann. Es geht also darum, dass tatsächlich geklärt wird, was kann, was muss Pflege tun, wenn es zu Katastrophen kommt, wobei Katastrophen hier alles Mögliche bedeuten kann, von Menschen verursachte Katastrophen wie groß angelegte Unfälle. Man denke zum Beispiel jetzt an Unfälle in Atomkraftwerken oder Chemieunfälle, Massenunfälle auf Autobahnen oder gewaltsame Übergriffe in Fußballstadien oder jetzt die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Aber dazu gehören natürlich auch sämtliche Naturgefahren wie Extremwetterereignisse, die Folgen des Klimawandels und alles, was damit zusammenhängt, Hurricanes, Überflutungen, wenn ich jetzt an das Winterhochwasser hier in Niedersachsen zum Beispiel denke, solche Situationen und die Frage eben, was kann, was muss Pflege in solchen Situationen tun?
Kann man sagen, dass die Pflege in dem Kontext so eine Art sekundärer Akteur sein soll? Also wenn die übliche Rettungskette überfordert ist, also was man so anruft, Polizei, Feuerwehr, THW, oder ist das, oder kann man das auch schon primär denken, dass die Pflege noch früher auch mit eine Rolle mitspielen kann?
Das ist eine spannende Diskussion, die wir gerade in Deutschland versuchen anzuregen, weil wir international eigentlich sehen, dass die Pflege durchaus als First Responder gehandelt wird. Das heißt, die Pflege hat, egal wo immer sie ist, die Aufgabe, die Sicherheit und Gesundheit der ihr anvertrauten Personen zu erhalten, auch in Krisen- und Katastrophensituationen. Das betrifft das Krankenhaus, das betrifft zum Beispiel auch die Arbeit in einem Pflegeheim oder in der häuslichen Versorgung, egal wo Pflege ist, muss sie handeln können als First Responder. Ganz banal weiß das jede Pflegefachperson, dass sie zur Ersten Hilfe verpflichtet ist, zur Erste-Hilfe-Leistungen. Dabei soll es aber nicht bleiben, Und auch dieser berühmte Spruch, sie sind dann eben zur Erste Hilfe verpflichtet, bis der Arzt oder der Rettungswagen eintrifft, dann kann es eben sein, dass der Arzt oder der Rettungswagen eine Weile auf sich warten lässt. Und in dem Zusammenhang ist dann tatsächlich auch wichtig, dass die Pflege handlungsfähig ist. Wie gesagt, man muss sich jetzt mal solche Situationen wie die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine vor Augen führen, wo eben nicht innerhalb von wenigen Minuten der Rettungswagen mit dem vielleicht Notarzt zur Hand ist. Das heißt, Pflege ist hier tatsächlich international als First Responder gehandelt, die also als Ersthelfende und damit auch als Erstreagierende. Die Diskussion in Deutschland ist so ein bisschen anders. Wir haben eine Leitlinie gefunden, die auch von den führenden Notärzten in Deutschland und den Katastrophenmedizinern in Deutschland mit verfasst worden ist. Und da wird die Pflege der Kategorie der sogenannten Spontanhelfenden zugeordnet. Spontanhelfende sind Menschen wie du und ich, die irgendwo mal auf der Straße irgendwas erleben und dann eben spontan eingreifen und in der Regel nicht über besondere Kompetenzen verfügen. Also eigentlich nicht so genau wissen, was sie da tun, aber vielleicht mal helfen, einen Sandsack aufzufüllen oder irgendwie jemanden schnell aus einer Gefahrenzone herauszuholen. Und mit diesem Spannungsfeld müssen wir jetzt gerade umgehen, nämlich die spannende Frage klären, was ist denn die Pflege, insbesondere hier in den deutschsprachigen Ländern, also bei uns in Österreich oder der Schweiz, was ist die Rolle der Pflege im Hinblick auf Notfälle, Krisen und Katastrophen? Wobei, wenn wir diese Deutungskette hier hernehmen, Notfälle, Krisen und Katastrophen, meinen wir jetzt nicht unbedingt den individuellen Notfall, also den Herzinfarkt oder den Schlaganfall eines Patienten, sondern Notfälle, von denen mehrere Menschen betroffen sind, Bevölkerungsgruppen betroffen sind, bis hin eben zu großen Katastrophen, Umweltkatastrophen oder gewaltsamen Auseinandersetzungen, kriegerischen Auseinandersetzungen. Und diese Frage scheint in Deutschland nicht so ganz geklärt zu sein. Übrigens auch innerhalb der Pflege nicht so. Also wenn wir eine Befragung jetzt unter den Kollegen und Kolleginnen hier machen würden, na, bist du denn jetzt tatsächlich First Responder und fühlst du dich verantwortlich für das Handeln in einer Katastrophe? Oder rufst du vielleicht eher mal die Feuerwehr oder den Notarzt oder das Rote Kreuz? Da wäre ich gespannt auf die Ergebnisse dieser Befragung. Solche Daten liegen uns im Moment nicht vor.
Bei dem ganzen Thema ist man ja auch schnell bei der Identifizierbarkeit der Pflegefachkräfte überhaupt. Ne? Also wer hat überhaupt eine abgeschlossene Berufsausbildung und vielleicht sogar noch erweiterte Informationen dazu, wer ist klinisch tätig, wenn ja, in welchem Gebiet? Vielleicht in einem klinischen Feld, wo man eh schon viel mit Themen wie Reanimation, Wundversorgung, Blutung und so weiter zu tun hat oder dann doch etwas weiter weg ist davon. Und wenn ich meinen Studenten was erkläre dazu, sage ich denen immer, wir haben ja keine Informationen dazu, denn diese Informationen liegen ja ausschließlich bei den kommunalen Gesundheitsbehörden, nämlich die Frage, wer hat mal irgendwann ein Examen gemacht in der Pflege? Vor 20, 30 Jahren, welche Zeugnisse wurden da ausgegeben? Und es gibt keine Datenbank dazu, wer jetzt überhaupt als Pflegefachkraft ansprechbar ist. Würde das nicht bedeuten, dass wir, wenn wir diese Struktur aufbauen, dass wir genau so etwas benötigen, eine Identifizierbarkeit auch mit Kontaktdaten von den Personen, die dann ansprechbar waren in einem Notfall?
Das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ich würde aber gerne, bevor ich das begründe, warum ich das mit einem Ja beantworte, nochmal einen Schritt zurückgehen, weil schon in der Frage war ein ganz spannender Moment drin, den wir noch nicht geklärt haben, weil wir vielleicht uns nochmal vor Augen führen müssen, was ist eigentlich Katastrophenpflege im klassischen Sinne? Und tatsächlich waren ja jetzt schon viele Themen angesprochen, die ich benötige in einer Katastrophen- oder Krisensituation. Ich brauche mein klinisches Wissen als Pflegefachperson. Ich muss vielleicht über spezifische Kenntnisse der Wundversorgung verfügen. Ich brauche alles das, was ich in der Pflegeausbildung gelernt habe, in einer Situation, die sich allerdings von meinem Alltag unterscheidet. Und genau das macht Katastrophenpflege aus. Das heißt, ich muss meine pflegerischen Fähigkeiten, Fertigkeiten, meine Haltungen, alles das, was ich als Pflegefachperson gelernt habe, unter widrigen Bedingungen anwenden. nicht im Krankenhaus, sodass ich schnell mal einen Arzt rufen kann oder dass ich alle technischen Voraussetzungen habe oder auch vielleicht irgendwelche Monitoringleistungen zur Hand habe, sondern ich muss das tun unter widrigen Bedingungen. Aber letztlich, wenn man genau hinguckt, gibt es keine spezifischen oder nur wenig spezifische Kenntnisse, die ich dann da haben muss, sondern ich muss mein Pflegewissen, meine Pflegekompetenzen unter bestimmten Bedingungen anwenden können. Genau das heißt eigentlich Katastrophenpflege. Und insofern ist eigentlich jede Pflegefachperson, und das wird auch so in der Literatur und im Kollegenkreis gesagt, jede Pflegefachperson, die qualifiziert ist als Pflegefachperson, ist eigentlich auch eine Disaster Nurse. Every nurse is a disaster nurse, sagt die Kollegin Alison Hutton, die sehr stark zu dem Thema gearbeitet hat. Also jede Pflegefachperson, jeder von uns, der in diesem Beruf arbeitet, ist insofern Katastrophenhelfer und Katastrophenhelferin. Jetzt kommt es aber darauf an, tatsächlich, wenn ich eine größere Lage habe, ich habe einen Ereignisfall, denken wir mal an das Hochwasser im Ahrtal oder denken wir jetzt mal an die Situation mit dem Hochwasser, dass wir in Niedersachsen jetzt über den Winter hatten oder an die Corona-Pandemie, also das ist ja auch eine solche Katastrophe, ein solcher Notfall, dann wäre es natürlich nützlich zu wissen, wo sind denn Pflegefachpersonen, die ich im Ereignisfall tatsächlich hinzuziehen kann. Und hier sprechen wir dann natürlich über die Möglichkeiten der Registrierung, die wir in Deutschland derzeit nicht haben. Dazu gibt es eine ganz spannende Erfahrung, denn Pflegekammer Rheinland-Pfalz, da war es so, dass tatsächlich während der Corona-Pandemie eine Liste geführt worden ist von Pflegefachpersonen, die sich in diesem Feld sehr stark engagiert haben und auch eine gewisse Expertise entwickelt haben. Das ist so ein Schritt in diese Richtung. Auch international haben wir solche Debatten, ob Personen mit bestimmten Erfahrungshintergründen oder die häufiger schon in solchen Katastrophen oder Krisensituationen eingesetzt waren, zentral registriert werden. Das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel, beziehungsweise die Schwesternschaft des Roten Kreuzes, hat so eine Liste von Leuten, die häufiger ins Ausland gehen, also in der humanitären Hilfe tätig sind. Aber für Deutschland fehlt uns sowas. Und das heißt, ich weiß eigentlich nicht so genau, wo sitzen Leute, die viele Erfahrungen haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich in einem Pflegeheim bin, dann weiß ich, dass dort mit Sicherheit einige Kollegen und Kolleginnen eine Ausbildung zur Pflegefachperson haben. Und das sind eigentlich diejenigen, die dann in der Katastrophensituation auch handlungsfähig sind und zum Beispiel, auch das war ja eine Erfahrung aus dem Ahrtal, informiert sein müssen darüber, wie sie ihr Pflegeheim zum Beispiel evakuieren. Es müsste einen Katastrophenschutzplan geben. Man müsste also wissen, wer ist Ansprechpartner. Es müsste wissen, wie erreiche ich meine Kollegen und Kolleginnen, damit sie möglicherweise vorzeitig zum Dienst kommen oder dazu beitragen. Und das ist ja zum Beispiel das Spannende im Bereich der Langzeitversorgung. Niemand möchte, dass jetzt alle Menschen, die in der pflegerischen Langzeitversorgung sind, in einem Katastrophenfall in die Notaufnahmen der Krankenhäuser gespült werden. Also das ist das Absurdeste, was man sich vorstellen kann. Das heißt, wir wollen eigentlich die pflegerische Versorgung dort, wo sie passiert, so lange wie irgend möglich aufrechterhalten. Und dazu braucht man jeden Kollegen und jede Kollegin, die dort handlungsfähig ist, in Zusammenarbeit mit den Rettungskräften, den Blaulichtorganisationen und den anderen Behörden mit Sicherheitsaufgaben. Aber das ist die Idee, die dahinter steckt. Und insofern, glaube ich, muss man sich zum einen darauf konzentrieren, sind wir wirklich alle fit? Sind wir durch die Basisqualifikation, durch die Berufsausbildung oder das Studium fit gemacht worden, in Krisen, Notfällen und Katastrophen angemessen zu handeln?
Ja, ich würde vermuten, das ist auch ein Prozess, ne, überhaupt den Leuten zu vermitteln, du bist eine Ressource im Katastrophenfall. Das bedeutet ja schon, dass man sich emotional auch ein bisschen gewöhnt an diesen Gedanken, ne, dass wenn etwas passiert, dass ich auch helfen kann. Weil ich finde, gerade auch eine Feuerwehruniform, eine Polizeiuniform oder meinetwegen die vom Notarzt, was auch immer, das bedeutet immer schon, wenn ich das anziehe, heißt, ich bin verantwortlich. Ich kann jetzt nicht bei Situationen, die auch stressig sind, die unangenehm sind, kann ich einfach abtauchen, sondern ich bin da und versuche zu helfen. Und ich bin auch fest der Überzeugung, dass auch diese Personen nie immer hundertprozentig genau wissen, agiere ich eigentlich richtig? Aber sie tun es. Und das ist ja das Erste und das Wichtigste, was man ja auch bei jedem Notfallkurs lernt. Wichtig ist, dass geholfen wird. Und der erste Schritt, diese Überwindung, ist aber das, was häufig nicht so gut funktioniert. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage. Dafür bräuchten wir ja auch Symbole, ne? Wir bräuchten einen Ausweis oder so etwas, wo man sich auch identifizieren kann im Katastrophenfall und sich dann auch vorstellt, pass auf, ich bin professionell, ich bin jetzt hier kein kompletter Laie, der jetzt panisch hier irgendwelche Dinge tut, die kontraindiziert werden, sondern ich bin ausgebildet und kann kleinere Aufgaben, kleinere Fälle hier zum Beispiel zu versorgen, bevor die ja größeren Maßnahmen eingeleitet sind. Wäre das so?
Ja, das also könnte helfen, aber wenn ich jetzt mal konkrete Krisen- oder Katastrophensituationen mir vor Augen führe, wenn sie in also zufällig gerade in einem Gebiet sind, wo sich ein Erdbeben ereignet, also heute jährt sich ja das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, wo wir miteinander sprechen, vor einem Jahr ist das passiert, wenn sie in so einer Situation sind, dann sollten sie jetzt zunächst einmal handeln und dann sollte klar sein, dass sie ihr vorhandenes Wissen jetzt also in dem Fall über die Gesundheitssituation von Menschen tatsächlich auch adäquat einsetzen können. Und da wird jetzt niemand fragen, zeig mir erstmal deinen Ausweis, sondern dann geht es darum, Menschenleben zu retten, um nichts anderes an der Stelle. Die Frage ist dann, was passiert jetzt im weiteren Verlauf? Also wenn dann zum Beispiel die Hilfe organisiert wird, ist dann ganz klar, dass man als Pflegefachperson zum Beispiel Verantwortung für eine Notunterkunft, ein Shelter hat. Das ist in Deutschland nicht so geregelt, weil unser Katastrophenschutz auf ehrenamtlicher Basis aufgebaut ist und das zum Beispiel jetzt eine der zunehmenden Herausforderungen wird, wenn man sich dann vorstellt, man hat so eine Situation und sei es jetzt vielleicht auch nur ein leichteres Erdbeben oder ein Erdrutsch in der Alpenregion zum Beispiel und die Menschen werden evakuiert und werden dann in eine Turnhalle gebracht. Wer kümmert sich dort dann eigentlich zum Beispiel um die besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen? Die schwangere Frau, die da vielleicht irgendwie in einer kritischen Situation ist, die ältere Dame, die verwirrt ist, mit 80, mit ihrem Rollator sich plötzlich in der Turnhalle wiederfindet. Der pflegebedürftige Patient, der palliative Patient, der vorher in der häuslichen Versorgung war, und die finden sich plötzlich alle in einer Turnhalle wieder. Das ist für uns eine sehr absurde Vorstellung, aber so kann es dann enden. Und die Frage ist dann, brauche ich jetzt Pflegefachpersonen, die in solchen Bedingungen adäquat arbeiten können und handeln können? Und die sollten natürlich identifizierbar sein. Im Übrigen auch Pflege hat ja Dienstkleidung, so ist es ja nicht. Also ist insofern als solches natürlich auch erkennbar. Und natürlich ist auch wichtig, dass ich an irgendeiner bestimmten Stelle auch meine Qualifikation nachweisen kann und auch sagen kann, ich habe das also nicht nur irgendwie mal so gemacht, sondern ich habe das auch gelernt und ich bin hier Pflegefachperson. Aber da sind wir wieder bei der Frage, wird in unserem Land der Pflege diese Rolle und dieser Auftrag eigentlich zugeschrieben oder wird dann gesagt, so, danke, jetzt kommen die Ärzte oder Ärztinnen oder jetzt kommt der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau und die übernehmen jetzt mal und nett, dass du dich engagiert hast, aber jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Und das finde ich in der Tat eine wichtige gesellschaftspolitische Diskussion, weil die Pflege ist die größte Berufsgruppe, der ein qualifizierter Heilberuf, ein Gesundheitsberuf und sie ist gleichzeitig in allen Settings und überall vertreten. Es gibt keinen Bereich aus unseres Gesundheitssystems, in dem Pflegefachpersonen nicht vertreten wären. Und diese Ressource im Krisen- und Katastrophenfall zu vergeuden, ist eigentlich eine absurde Geschichte. Auch hier vielleicht eine kleine Anekdote, als wir die Covid-Pandemie hatten, haben ja alle mitbekommen, dass Deutschland händeringend Leute brauchte, die impfen können. Und dann hat man Tierärzte und Apotheker qualifiziert für die Impfung. Da haben unsere internationalen Kollegen ja nur mit dem Kopf geschüttelt. Das kann ja nicht sein. Also die Pflege ist hier qualifiziert, sie könnte das tun und könnte eingesetzt werden, hätte eingesetzt werden können. Deutschland hat darauf verzichtet. Und hat sich dann eben an die Tierärzte und die Apotheker gewendet. Also diese Frage, glaube ich, müssen wir uns stellen. Und ich bin der festen Überzeugung, und da bin ich auch nicht alleine, dass die Pflege A, Verantwortung übernehmen muss, aber auch, dass ihr diese Verantwortung zugesprochen werden muss, dass sie für die Sicherheit und Gesundheit der gesamten Bevölkerung in Ausnahmesituationen zuständig ist und da ein Partner ist, der neben den Ärztinnen und Ärzten und anderen Gesundheitsberufen mit den Blaulichtorganisationen und den Behörden mit Sicherheitsaufgaben bis hin zum Militär in gemeinsamer Verantwortung steht. Und das ist ja der Diskurs, den wir jetzt gerade führen unter dieser Überschrift Disaster Nursing oder Katastrophenpflege.
Aber Herr Evers, wenn Sie das so erzählen, klingt das ja sehr plausibel, ne? Also zu sagen, das ist eine wertvolle und große Ressource und wir wären ja naiv und auch ein bisschen eingeschränkt, so von unseren Konzepten her, wenn wir sagen, das wird einfach nicht systematisch abrufbar oder es wird nicht so umgesetzt, dass wir in Katastrophensituationen diese Ressource auch heben können. Ist das große Problem eher, dass die Pflege in diesen Diskussionen, wenn es dann darum geht, wie wird so ein System aufgebaut, nicht beteiligt ist und man sie dann einfach vergisst? Oder ist es tatsächlich eine aktive Frage, die sich dabei stellt, naja, sind die überhaupt in der Lage, diese Rolle dann überhaupt zu erfüllen?
Naja, also Pflege, wie so oft, ist invisible work, also unsichtbare Arbeit, findet irgendwie so im Hintergrund statt. Sie wird nicht so wirklich wahrgenommen, was Pflege da alles leistet. Und insofern, glaube ich, ist sie bisher immer eher vergessen worden. Also wenn wir jetzt über das Thema diskutieren in verschiedenen Gremien oder auch auf verschiedenen Ebenen, dann geht so manchen Personen ein Licht auf. Zumal wir neigen ja in Deutschland ohnehin so ein bisschen dazu, die Pflege immer auf die Altenpflege zu reduzieren. Und dann kann man natürlich mal darauf hinweisen, in unserem Land, hier in der Bundesrepublik Deutschland, mit der sehr hochaltrigen Bevölkerung, was macht man denn mit alleine den 4 Millionen häuslich gepflegten, pflegebedürftigen Menschen in einer Krisensituation? Und nochmal, man muss sich die Bilder vor Augen führen, die Bilder vom Ahrtal, die Bilder von jetzt Niedersachsen oder anderen Katastrophenereignissen. In all diesen Häusern, in all diesen Wohnungen haben wahrscheinlich pflegebedürftige Menschen auch gelebt. Was passiert mit denen in einer Krisensituation? Und wir hören zum Beispiel dann von den Katastrophenschützern, dass da Ehrenamtliche arbeiten, die sagen, nee, also den alten Menschen, da kann ich irgendwie nicht helfen. Ich weiß nicht, die redet ja so komisch, die ist ganz verwirrt. Was mache ich denn mit der eigentlich? Das heißt, ich brauche die Pflege und ich muss dieses Wissen und die Kompetenzen von Pflege im Umgang mit Menschen in kritischen Lebenssituationen, mit Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Beeinträchtigung, ich muss das mit berücksichtigen, weil andernfalls passiert uns dann das, was wir auch im Ahrtal gesehen haben, dass Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, in ihren Einrichtungen ertrinken, sterben und eben nicht die Hilfe bekommen, die sie eigentlich benötigen. Das heißt, es wächst so langsam ein Bewusstsein dafür, dass da so eine Berufsgruppe ist, die was beitragen könnte und dass es jetzt nicht einzig und alleine auf die Feuerwehr oder das Rote Kreuz oder vielleicht sogar das Technische Hilfswerk ankommt, um dann irgendwie Hilfe zu leisten, sondern dass wir eben auch die Leute im Gesundheitssystem brauchen. Ganz davon abgesehen, keine Notaufnahme in diesem Land würde funktionieren ohne Pflegefachpersonen. Also auch in Krankenhäusern sind sie ja da und Krankenhäuser leisten, das ist dann so eine spezielle Seite nochmal. Denken Sie jetzt an ein CBRN-Ereignis, also einen chemischen Unfall. Hier in Berlin wird eine schmutzige Bombe explodieren und wir haben Menschen, die dann in die Notaufnahmen unserer Krankenhäuser strömen. Wie soll das gehen ohne Pflege? Also ich meine, natürlich arbeiten dort Kolleginnen mit den Ärzten Hand in Hand. Aber die Pflege ist wesentlicher Ansprechpartner, wäre zum Beispiel für die Dekontamination verantwortlich, muss handlungsfähig sein in solchen Situationen. Und ich glaube, wir verstehen ja langsam alle, dass die Welt um uns herum etwas unsicherer geworden ist, dass solche Ereignisse jetzt nicht der Fantasie eines alten Professors dann der Charité geschuldet sind, sondern dass das reale Krisenereignisse sind, die uns tagtäglich bedrohen. Wir diskutieren nur immer so ein bisschen ausschnitthaft. Also wir haben diskutiert über die Pandemie, da haben wir jetzt gemerkt, oh, da kann sowas passieren. Wir wissen, die nächste Pandemie kann durchaus relativ zeitnah in unserer Lebenszeit nochmal auftreten. Wir sehen, was mit den kriegerischen Auseinandersetzungen um uns herum ist. Wir wissen von Terrorereignissen, sowas wie 9/11, das ist nicht ganz aus der Welt, dass sowas noch einmal passiert, dann aber unter anderen Bedingungen, unter anderen Umständen. Wir wissen um Umweltkatastrophen. Wir diskutieren gerade zum Beispiel über Hitzeschutzmaßnahmen. Auch das ist eigentlich Katastrophenpflege, Disaster Nursing. Wie bereiten wir uns auf zunehmende Hitzewellen, Dürresituationen vor? Das sind Fragen, die müssen wir jetzt beantworten. Und dann müssen wir uns, glaube ich, auch als Pflege engagieren und dürfen nicht an die Seite treten und sagen, naja, das sollen jetzt mal andere machen. Damit haben wir nichts zu tun. Und glaube, das ist der Diskussion, den wir international zum Thema Disaster Nursing erleben. Natürlich sind da Vorreiter Länder wie die USA oder die Länder im Asia-Pazifik-Raum. Also wenn Sie an Japan denken, zum Beispiel die Kolleginnen dort, die ja regelmäßig mit Erdbeben konfrontiert sind. Aber mittlerweile sind eben auch andere Weltregionen, darunter Europa, Regionen, die nicht mehr durchgängig sicher sind und wo wir uns tatsächlich Gedanken darüber machen müssen, wie wir als Pflege und wie Pflegefachpersonen an den Stellen, an denen sie sind, handlungsfähig sind. Und das wäre dann der zweite Schritt. Vielleicht gibt es dann unter den Pflegefachpersonen den einen oder die andere, die sich auch weiter spezialisieren, die mehr Wissen erwerben, die auch enger mit den Strukturen zum Beispiel des Katastrophenschutzes vertraut sind, die vielleicht als Katastrophenschutzbeauftragte in Krankenhäusern tätig sind. Wir haben an unserem Haus in der Charité haben wir einen Kollegen aus der Pflege, der Katastrophenschutzbeauftragter ist. Der ist aber ziemlich einsam, weil es so eine Position nicht einmal in allen Universitätskliniken Deutschlands gibt. Einen pflegerischen Katastrophenschutzbeauftragten. Das ist zwingend notwendig. Und vielleicht ja noch eine andere Maßnahme, die mittlerweile eingeleitet worden ist, worüber wir sehr froh sind. Bis vor einigen Jahren, vor 2, 3 Jahren, hatte in Deutschland niemand auf dem Schirm, dass ein Pflegeheim, egal wie groß, dass eine Tagespflegeeinrichtung oder dass ein ambulanter Pflegedienst einen Katastrophenschutzplan haben muss. Mittlerweile ist das so. Seit Januar letzten Jahres gibt es hier eine Verpflichtung über die sogenannten MUCs. Das sind die Maßstäbe und Grundsätze zur Qualitätssicherung für diese Einrichtungen. Die sind vereinbart worden. Und heute müssen solche Einrichtungen sich auf Krisen, Katastrophen vorbereiten und müssen zum Beispiel überlegen, wie erreiche ich meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen in der ambulanten Pflege, wenn die Stromversorgung ausfällt oder das Mobilfunknetz ausfällt. Wie kriege ich die erreicht, um zum Beispiel zu erfahren, wie es dann den Patienten geht, die in den Wohnungen sind? So eine Frage muss man doch mal beantworten. Und das ist jetzt eben mittlerweile eine Verpflichtung im Rahmen der Qualitätssicherung. Und ich bin da sehr froh drum. Macht jetzt den Kollegen in den Pflegeeinrichtungen ein bisschen einen dicken Kopf, weil die darüber nachdenken müssen. Und wir diskutieren dann auch so über spannende Dinge. Also wenn der Strom ausfällt, wir wollten jetzt eigentlich alles digitalisieren, alle Patientenakten digitalisieren. Wie machen wir das denn dann eigentlich, wenn wir da nicht mehr an den Computer rankommen? Ja, solche Fragen habe ich noch keine Antwort drauf, aber auf die müssen wir uns dann einstellen und die müssen wir beantworten. Und bis dahin eben in die Patientenversorgung, dass dann eben vielleicht ein altes Stethoskop, das man noch irgendwo findet, das letzte ist, was man hat, um die Situation, die Gesundheitssituation meines Patienten angemessen zu bewerten. Und dann muss ich das halt einsetzen und kann halt nicht auf irgendwelche technischen Hilfsmittel zurückgreifen, die ich dann im Krankenhaus vielleicht hätte, um zu wissen, wie geht's denn den Patienten.
Apropos, also, brauchen wir denn aus Ihrer Sicht auch Investitionen in dieses Feld? Das heißt, einen Fördertopf, der zum Aufbau vielleicht eines Registers oder wie man auch immer sagen möchte, beziehungsweise auch zum Aufbau von Materialien, die man auch im Katastrophenfall benötigt, die vielleicht gar nicht so viel kosten, aber einen großen Impact haben, Verbandsmaterialien, Untersuchungsgeräte, kleinere Medikamenten, Zusammenstellungen, die für die wichtigsten Notfälle gelten und vielleicht sogar auch den Mut zu sagen, im Notfall darfst du sowas auch applizieren, weil wenn eben kein Arzt da ist und 110 oder 112 auch nicht funktionieren, musst du ja irgendwie handeln. Brauchen wir auch diese Investitionen aus Ihrer Sicht oder reicht es erstmal so eine Art Register aufzubauen und dann vielleicht auch mehr in der Pflegeausbildung dafür zu tun? Wie würden Sie sagen?
Also es braucht mit Sicherheit Investitionen und ich glaube, das ist ja, das ist unstrittig, dass wir uns in Deutschland, aber auch sicherlich in Europa besser auf Ausnahmeereignisse vorbereiten müssen, in jeder Hinsicht. Das wird jetzt gerade diskutiert an Beispiel des Militärs und dass wir da investieren müssen, aber das ist ja also in keinem Fall die einzige Problematik. Denken Sie nochmal an jetzt die Situation, die wir während der Pandemie hatten mit der persönlichen Schutzausrüstung. Also die dann irgendwie nicht verfügbar war, wo wir keine Masken hatten. Also wie absurd ist das denn eigentlich? Oder wir sehen ja jetzt auch, wie schwierig zum Teil Medikamentenversorgung ist. Also wir haben hier ernsthafte Probleme, die, glaube ich, auch so langsam ins Bewusstsein dringen, also was jetzt diese ganzen logistischen Prozesse betrifft. Und ja, wir brauchen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die Langzeitversorgung denke und an die kritischen Debatten, die wir da haben, man muss natürlich auch die Frage beantworten, was muss denn so ein Pflegedienst vorhalten? Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema bei uns ja einen sehr konkreten Anlass hatte. Wir haben ja früher sehr viel geforscht zur Versorgungssituation von häuslich invasiv beatmeten Patienten und wurden dann tatsächlich eines Tages mal gefragt, und das war noch vor der Covid-Pandemie, was passiert eigentlich, wenn bei euch mal der Strom ausfällt? Was macht ihr denn dann? Und das war zu der Zeit, als hier in Berlin-Köpenick tatsächlich großflächig für längere Zeit die Stromversorgung unterbrochen war und die Feuerwehr erhebliche Probleme hatte, die Patienten in den Wohnungen überhaupt zu identifizieren und zu evakuieren. Und seitdem werden die Debatten tatsächlich geführt darum, was braucht es denn eigentlich? Also was bräuchte ich denn zum Beispiel an Hilfsmitteln, die ich vorhalten darf für eine solche Situation? Wir sprechen zum Beispiel auch jetzt mit Patientenverbänden darüber, was kann zum Beispiel in einer Notfalltasche für den einzelnen Patienten enthalten sein, ganz individuell? Welche Medikamente müssten da vorrätig drin sein oder eben welche Schutzmaterialien? Dann gab es in unserem Forschungsprojekt, das wir dazu durchgeführt haben, das sogenannte AUPIC-Projekt, gab es dann die Idee von einzelnen Pflegediensten, naja, dann haben wir ein Stromaggregat hier im Pflegedienst und dann benutzen wir das eben. Wobei dann die Frage, wie geht man denn dann mit den Sicherheitsbestimmungen um und was ist denn mit dem Diesel, das ich für dieses Stromaggregat brauche? All das war noch gar nicht zu Ende gedacht. Und an so einer Stelle stehen wir jetzt natürlich. Es ist, glaube ich, mittlerweile klar, dass es absurd ist, dass jeder ambulante Pflegedienst dann noch ein Notstromaggregat irgendwo im Keller rumstehen hat. Aber wir müssen uns eben tatsächlich Gedanken darüber machen, wie muss eine Notfallausrüstung aussehen in solchen ambulanten Pflegediensten und wer bezahlt sie? Also was gehört vielleicht als Notfallausrüstung in jedes Dienstfahrzeug, das ich in meinem ambulanten Pflegedienst habe? Was muss ich vorhalten, zum Beispiel an Listen, an Informationen? Gibt es Sammelpunkte? Das sind aber alles Fragen, die im Rahmen eines Katastrophenschutzplanes zu klären wären. Und dann muss man jetzt tatsächlich mit den Leistungsträgern, mit den Kassen und den anderen Partnern darüber nachdenken, was ist vernünftig an Vorratshaltung zum Beispiel und wer bezahlt das am Ende des Tages. Also das ist wichtig. Das Gleiche gilt natürlich für Fragen der Qualifizierung, also welche Qualifizierungsmaßnahmen sind sinnvoll, müssen zum Beispiel alle meine Mitarbeiter eines ambulanten Pflegedienstes an Katastrophenschutzübungen jetzt teilnehmen, wie oft muss das sein und wer bezahlt mir das? Das sind schon Fragen, die im Raum stehen, über die wir jetzt dann eben in vielen Bereichen ja auch nachdenken müssen. Das gilt für Krankenhäuser, das gilt für Pflegeeinrichtungen oder auch für Arztpraxen oder Gesundheitszentren, die sich solche Fragen beantworten müssen. Also wir sind ja hier immer so in einem schwierigen Balanceverhältnis. Was wird dann möglicherweise zu viel? Wir wollen ja nicht zu sogenannten Preppern werden. Das sind so die Menschen, die sich den Keller dann volllagern mit lauter Sachen, die dann alle so vor sich hingammeln. Aber das Bundesinstitut für Bevölkerungsschutz ist ja auch mit Informationen unterwegs, wo eben deutlich gemacht wird, ja, wir müssen auch als Menschen der Bevölkerung Vorsorge treffen. Also wir müssen zum Beispiel vielleicht dafür sorgen, dass wir ein batteriebetriebenes Radio haben, um im Notfall informiert zu sein. Wir müssen damit rechnen, dass vielleicht die Wasserversorgung irgendwo ausfällt. Und wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wird sehr schnell feststellen, es sind dann Unmengen an Kaskadeneffekte, die einsetzen, dass dann eben der Strom ausfällt, dass dann das Mobilfunknetz ausfällt, wir nicht mehr kommunikationsfähig sind, dass dann sehr schnell zum Beispiel die Wasserversorgung ausfällt, und so weiter. Also das sind so Dinge, wo es sich einfach mal lohnt, sich gedanklich einen Moment damit zu beschäftigen und es dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen zu verdrängen, aber sich mal damit zu beschäftigen und zu fragen, was heißt das eigentlich für uns als Pflegefachpersonen in dem Setting, in dem wir gerade tätig sind, und wie können wir unsere Patienten, deren Angehörige, aber auch uns selbst, also das ist ja auch für uns selbst wichtig, möglichst gut schützen vor Risiken, denen wir da ausgesetzt sind. Und das ist eigentlich die Katastrophenvorsorge, die sogenannte Disaster Preparedness, über die wir jetzt reden müssen. Und da wird an vielen Stellen drüber diskutiert. Pflege ist noch nicht so richtig beteiligt und beteiligt sich auch noch nicht. Das fängt jetzt erst ganz langsam an, dass wir darüber nachdenken und auch als Pflege uns bei diesen Diskussionen beteiligen und sagen, ja Leute, wir haben hier eine Verantwortung und wir bräuchten jetzt das und das. Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Medikamentenschrank irgendwie gleich doppelt und dreifach vorrätig habe, aber dass man mal überlegt, was muss denn unbedingt vorhanden sein oder was zum Beispiel an Pflegehilfsmitteln brauche ich. Ich will nochmal erinnern an die Definition von Pflege. Es geht eben darum, Pflege auch unter widrigen Umständen zu leisten. Und das bedeutet eben, dass ich nicht alles zur Verfügung habe, was ich im Alltag zur Verfügung habe, aber dass ich mir überlegen muss, naja, welche Hilfsmittel lassen sich denn möglichst multifunktional nutzen, sodass ich damit tatsächlich gut arbeiten kann? Aber das ist auch eine Frage, die kenne ich auch aus anderen Ländern, dass dann immer wieder gesagt wird, nee, das ist zu teuer, das ist dann nicht vorrätig. Und da muss man eben gucken, wie man mit dem umgeht, was denn tatsächlich in der Situation da ist. Und auch hier darf man ja nicht naiv sein. Also die Vorstellung, dass ich ein wunderbares Lager im Keller habe, in dem ich jetzt zum Beispiel Pflegehilfsmittel lagere für den Fall der Fälle, und in der Katastrophensituation komme ich aber nicht an dieses Lager ran, weil, was weiß ich, das verschüttet ist oder unter Wasser steht oder ähnliches. Da lernen wir gerade sehr. Also bis hin zu baulichen Dingen. Also im Ahrtal gab es ja ein Krankenhaus, das seine ganze Strom- und Energieversorgung im Keller hatte. Das stand alles unter Wasser. Das ganze Krankenhaus musste geräumt werden. Solche Situationen jetzt zum Beispiel bei Pflegeheimen, Pflegeeinrichtungen nochmal sich anzuschauen, zu überlegen, wie geht man damit um? Das sind Fragen, die müssen wir uns jetzt mal stellen und die Pflege muss dann ihre Expertise einbringen. Übrigens, was ich ganz spannend finde, auch nicht nur, was jetzt zum Beispiel die körperlichen Dimensionen von Pflege betrifft. International wird der Pflege auch bei der mentalen Unterstützung von Menschen, die von Krisen und Katastrophen betroffen sind, sehr viel Verantwortung zugeschrieben. Das heißt, sie unterstützt auch Leute zum Beispiel in einem solchen, in einer solchen Sammelstelle, in einer Sammelunterkunft, berät sie, wie sie ihren Alltag wieder auf die Reihe bekommen können. Also da ist Pflege tatsächlich auch als sprechende Instanz unterwegs. Und das halte ich mindestens für so wichtig. Also auch denken Sie, also man muss sich vorstellen, jetzt, man arbeitet in einem Pflegeheim, die Leute müssen evakuiert werden. Das haben wir jetzt erst wieder erlebt, was das für eine psychische Belastung ist. Und ich kann jetzt nicht überall Notfallseelsorger oder Krisenpsychologen dazu holen. Die gibt es ja auch und die kann man auch einsetzen. Aber das sind zu wenige. Und die Pflege ist eben da und kann ihre Expertise hier einsetzen, weiß zum Beispiel auch, wie sie Menschen in so einer Situation vielleicht beruhigen kann und dann eben in Sicherheit bringen kann.
Ja, Eva, Sie haben jetzt schon uns ja unglaublich viele Verbindungspunkte auch deutlich gemacht und man merkt auch im Gespräch, ploppen immer wieder neue auf. Und da natürlich einen Weg durchzufinden, wird Aufgabe sein, Konzeptarbeit, die dann zu schaffen ist und dann wahrscheinlich die nächsten Schritte eingeleitet werden müssen, wie zum Beispiel Investitionen oder Dinge, die wir jetzt besprochen haben. Jetzt würde ich Sie gerne noch fragen, haben Sie noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten, was bisher noch nicht angesprochen wurde?
Also es gibt so viele Dinge, die mir da natürlich immer so durch den Kopf gehen. Das Erste, was ich ganz spannend finde, und das ist so ein Appell an diejenigen von uns, die jetzt in Ausbildung tätig sind Und sei es jetzt in der Berufsausbildung von Pflegefachpersonen oder im Studium oder auch in der Weiterbildung. Wir haben ja im Rahmen unseres Pflegegesetzes und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen 120 Stunden, die für Notfälle vorgesehen sind, also für die Qualifizierung, für Notfallaufgaben. Und hier wäre für mich schon mal wichtig, da ein bisschen breiter zu denken und nicht immer nur den Herzinfarkt oder den Schlaganfall, also den individuellen Notfall mitzudenken, sondern schon in der Grundausbildung breiter zu denken und die Kollegen und Kolleginnen ein bisschen mit Ideen zu versorgen, was da noch alles passieren kann und auf was sie sich vorbereiten können. Das wäre so das eine. Da würde ich gerne Impulse setzen. Das zweite, natürlich sollte jede von uns sich tatsächlich nochmal vor Augen führen, mit diesem Beruf geht eine Verantwortung einher, eine gesellschaftliche Verantwortung, die eben heißt, ich muss in solchen Situationen mein vorhandenes Wissen, meine vorhandenen Kompetenzen einsetzen können. Und da sollte ich dann nochmal drüber nachdenken, was muss ich vielleicht nochmal nachlernen? Wo muss ich fitter werden? Wo kann ich tatsächlich mich in die Lage versetzen, jetzt nicht einfach nur zum Telefonhörer zu greifen und zu sagen, holt den mal hier ab, hier gibt's gerade ein Problem, sondern tatsächlich auch selber handlungsfähig zu werden. Und wissenschaftlich oder politisch, glaube ich, sind wir jetzt an vielen Stellen dabei. Vielleicht ein schöner Hinweis noch, jetzt im Rahmen des neuen Pflegekompetenzgesetzes, das war ja auch gerade so das Thema, das aufploppte, also Erweiterung von Pflegekompetenzen, das, was Herr Lauterbach gerade auf den Weg bringt, ist jetzt zumindest im Entwurfpapier eine neue Formulierung und die möchte ich gerne nochmal vorlesen, aufgenommen worden. Und diese Formulierung heißt folgendermaßen: Pflegefachpersonen sind bei der Sicherstellung gesundheitlich, pflegerischer, akut, Nach- und Langzeitversorgung in Notfällen, Krisensituationen und Katastrophen von wesentlicher Bedeutung für einen umfassenden Bevölkerungsschutz. Pflegefachpersonen sind deshalb regelhaft in Institutionen und Gremien bei der akuten Bewältigung wie bei der Planung und Vorbereitung auf Krisensituationen zu beteiligen. Bundes-, Landes- und regionale Ebene. Wenn es wirklich gelingt, das jetzt diese Formulierung in das Pflegekompetenzgesetz aufzunehmen, dann haben wir auch ein tatsächlich gesellschaftliches Mandat in der Pflege, diese Aufgabe auch auszufüllen. Und dann werden wir, das wäre dann der nächste Punkt, natürlich auch darüber sprechen müssen, gibt es spezielle Weiterbildungen, wie wir sie ja jetzt schon für die Notfallpflege tatsächlich auch haben. Die ist dann aber sehr auf das Krankenhaus ausgerichtet. Gibt es Weiterbildungen, zum Beispiel für Katastrophenschutzbeauftragte, die in unseren Krankenhäusern eingesetzt werden oder in Pflegeheimen? Und wie kann man sich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen? Der International Council of Nurses, der ICN, hat ja schon vor einigen Jahren Kompetenzprofile definiert für die Katastrophenpflege. Die sehen drei Ebenen vor. Einmal die Kompetenzen, über die jede Pflegefachperson verfügen muss. Ich erinnere nochmal, every nurse is a disaster nurse. Jede Pflegefachperson ist Katastrophenpflegerin. Dann gibt es Kompetenzen, die auf einer mittleren Entscheidungsebene angesiedelt sind, zum Beispiel für Katastrophenschutzbeauftragte. Und eine dritte Ebene, die für Pflegefachpersonen vorgesehen ist, die zum Beispiel in nationalen Krisenstäben sitzen oder auch international oder in der humanitären Hilfe eingesetzt werden. Und wir haben gerade in Verbund mit den drei Berufsverbänden, dem DBFK hier in Deutschland, dem österreichischen Berufsverband und dem Schweizer Berufsverband, diese Kompetenzen übersetzt. Die werden jetzt wahrscheinlich im März dann in deutscher Sprache auch zur Verfügung stehen, so dass wir jetzt uns damit auch auseinandersetzen können und dann überlegen können, wie erreichen wir diese Kompetenzen? Was schaffen wir in der Basisqualifizierung? Was brauchen wir dann an Weiterbildungsangeboten? Und da bin ich sehr froh drum, dass diese Maßnahmen jetzt langsam greifen und wir dann auch Anschluss finden an die Kollegen und Kolleginnen aus dem internationalen Bereich, die schon länger zu diesen Themen arbeiten. Das wäre vielleicht so der kleine Ausblick, der jetzt kommt. Also ab März wahrscheinlich, spätestens April, werden die deutschen Kernkompetenzen zur Katastrophenpflege veröffentlicht sein. Dann werden auch allgemein verbreitet, also im Open Access Verfahren, auch über die Berufsverbände. Und dann kann man sich damit nochmal auseinandersetzen. Was sind denn so die Erwartungen auch an Pflegefachpersonen? Was müssen die denn können in einer solchen Krisensituation? Und politisch, wie gesagt, sind wir jetzt dabei, ein paar gesetzliche Pflöcke einzuschlagen. Und dann wird es natürlich auch über Geld und über strukturelle Stützungsmaßnahmen gehen. Und so geht der Diskurs dann hoffentlich weiter und wir sind auf die nächsten Krisen und Katastrophen besser vorbereitet, als wir das bisher waren.
Wunderbar, Evers. Das klingt auf jeden Fall nach einem mittel- und langfristigen Plan und auch noch ein bisschen Arbeit, aber ich bin auch sicher, dass wir mit diesen Ideen ganz wichtige Vorbereitungen treffen, falls Krisen, Katastrophen oder uns Sonstiges uns ereilen werden. Ja, Herr Evers, herzlichen Dank für die Darstellung dieses relevanten und spannenden Themas. Ich bedanke mich auch bei dir für dein Zuhören. Bleib uns treu, schau das nächste Mal, schalt mal wieder ein bei uns, klinisch relevant. Und bleib gesund und bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.